ARD.
Ach, das ist schon eins der peinlichsten, unangenehmsten und auch unhöflichsten Dinge, die man machen kann. Vor anderen Leuten pupsen. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass uns Menschen das manchmal so vorkommt, wie sich das manchmal anhört. Also das Pupsen und wo das herkommt, das ist schon irgendwie unangenehm. Ja, aber über den Geruch möchte ich jetzt auch gar nicht erst sprechen. Ich kann schon verstehen, wenn man sich irgendwie dafür schämt. Aber dieses Problem, dass uns das so peinlich ist, das haben mal wieder nur wir Menschen. Denn eigentlich ist das vollkommen natürlich, dass mehrmals täglich, so ist es ja streng wissenschaftlich, richtig ausgedrückt, ne, Gase unseren Darm verlassen. Gase, die dadurch entstehen, dass Darmbakterien die Nahrung in uns zersetzen. Also zu pupsen oder ein bisschen feiner ausgedrückt, Blähungen zu haben. Das ist eine total natürliche Sache. Sehen wir erst recht, wenn wir ins Tierreich gucken. Mario, was sehen wir denn da heute?
Also wir sehen auf alle Fälle, dass auch im Tierreich kräftig gepupst wird. Und du wirst staunen, bei ein paar Tierarten haben diese Blähungen sogar wichtige Funktionen. Und dafür gucken wir heute auf Tiere, die unter Wasser leben, aber auch auf Tiere, die an Land leben. Und die Tiere, die ich ausgesucht habe, ich garantiere dir, du wirst die lieben.
Oh, okay.
Ich sag nur so viel. Seekühe und Nashörner werden eine ganz wichtige Rolle bei uns spielen.
Oh, das sind in der Tat schon zwei Tierarten, die ich großartig finde. Könnte eine sehr gute Folge werden. Was die mit der fabelhaften Welt der Flatulenzen zu tun haben, liebe Leute, werden wir gleich erfahren. Willkommen zu dieser Ausgabe von Wie die Tiere hier in der ARD Audiothek. Wusstet ihr, dass wir Menschen rund 10 bis 20 Mal pro Tag pupsen? Ganz schön oft, ne? Das zeigen wissenschaftliche Untersuchungen. Und damit habt ihr auch schon ein neues Gesprächsthema für die nächste Party, die ansteht. Gern geschehen. Und bei manchen Tieren ist das mit dem Furzen sogar noch wilder. Werden wir heute drüber sprechen, denn alle zwei Wochen kommen Biologe Mario Ludwig und ich zusammen. Ich bin übrigens Daniel Kehler von Bremen 2. Und wir sprechen darüber, wie Tiere so durchs Leben kommen und welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es zwischen Menschen und Tieren gibt. Und Mario, du hast eben in der Einleitung etwas gesagt, das ist mir im Kopf geblieben. Pupsen, das würde bei manchen Tieren eine wichtige Funktion übernehmen oder sogar mehrere wichtige Funktionen. Was heißt das?
Also lass uns da mal zum Start auf Seekühe gucken, genauer gesagt auf Karibikmanatis. Die nutzen ihre Blähungen nämlich als Abtauchhilfe. Mhm. Also diese Karibikmanatis, die haben so kleine Taschen im Darm, die dienen als Lager für die Darmgase. Und von diesen Darmgasen produzieren die eine ganze Menge. Weil Seekühe fressen pro Tag 100 Kilogramm Seegras und andere Wasserpflanzen. Und das ist ja Grünzeug und das enthält jede Menge Zellulose. Die Zellulose wird aber im Darm nur sehr schwer zersetzt und erzeugt deshalb beim Gärvorgang wirklich reichlich, sagen wir mal, Abgase. Mhm. Und wenn dann die Darmspeicher gefüllt sind, dann treiben diese Manatis so scheinbar schwerelos träge an der Wasseroberfläche. Wenn die Manatis aber auf den Meeresboden absinken wollen, um eben an Seegras ranzukommen, an andere Wasserpflanzen ranzukommen, die sie ja fressen wollen, dann müssen die einfach kräftig und ausdauernd pupsen. Die müssen also Luft ablassen und schon sinken sie langsam auf den Meeresgrund. Wenn die armen Manatis aber unter Verstopfungen leiden, dann treibt ihr Po samt der Schwanzflosse so weiterhin an der Wasseroberfläche. Also ganz komisches Bild.
Ja, aber die Luft will ja immer nach oben an die Wasseroberfläche.
Ja, so, eben, ne?
Ja,
eben.
Blöd, blöd. Wenn sie dann vor allem noch im Manati drin ist und nicht rauskommt. Ziemlich blöd und auch irgendwie kompliziert wahrscheinlich. Du hast vorhin gesagt, Mario, pupsen, das kann mehrere Funktionen haben. Das war jetzt eben eine. Welche Funktionen können Blähungen noch haben?
Ja, eine ganz andere. Gucken wir mal auf die Arizona-Korallenschlange. Das ist eine amerikanische Schlangenart, hochgiftig. Und was macht die? Die schlägt mit ihren Fürzen ihre Feinde in die Flucht. Also wenn sich diese Schlange bedroht fühlt, dann saugt die Luft in ihren Darmausgang und lässt dann einen kräftigen Knall ertönen, der auch noch sehr übel riecht. Also ein Furz zur Feindabwehr. Mhm. Und das macht sie erstaunlicherweise, obwohl sie ja eigentlich auch ihr gefährliches Gift zur Verteidigung einsetzen könnte. Also offensichtlich folgt die Korallenschlange da dem Motto, warum soll ich ein schweres Kaliber einsetzen, wenn es ein simpler Furz auch tut. Und du wirst es kaum glauben, es gibt sogar Tiere, die Fürze zur Kommunikation untereinander einsetzen.
Ah, da klingelt was bei mir tatsächlich. Lass mich raten, da gucken wir wieder unter Wasser, ne?
Genau, es geht um Heringe, weil Heringe kommunizieren, das haben kanadische Wissenschaftler vor ein paar Jahren rausgefunden, indem sie ganz gezielt Luft aus ihrer Schwimmblase in ihren Analtrakt pumpen und dadurch pulsierende Geräusche erzeugen. Einfacher ausgedrückt, Die reden sozusagen miteinander mit kräftigen und lang anhaltenden Fürzen. Hm. Und die Heringe können furzenderweise sowohl sehr tiefe als auch sehr hohe Töne erzeugen, weil das Tonspektrum, das erstreckt sich dabei über mehr als 3 Oktaven. Also das geht vom abgrundtiefen Bass bis zum brillanten Falsett. Die können einen Ton bis zu 8 Sekunden lang halten. Also das Ganze ist ein bisschen wie in der Oper, aber unter Wasser und mit dem Hintern.
Also stumm wie ein Fisch, das stimmt schon mal nicht, das Sprichwort. Jedenfalls nicht in diesem Fall.
Nee.
Was reden die denn so unter Wasser? Oder was pupsen die so unter Wasser?
Das ist eine gute Frage. Also man hat beobachtet, dass die Heringe umso häufiger und dauerhafter Luft ausstoßen, je mehr Fische in der Umgebung rumschwimmen. Und deshalb glauben die Forscher, dass diese Fürze so eine Art soziale Funktion haben. Also das Furzen stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl.
Oh, das finde ich aber sehr schön. Das hast du sehr schön gesagt. Gucken wir jetzt mal auf Säugetiere. Gehen wir mal von Unterwasser an die Wasseroberfläche. Erstmal, furzt da jeder oder gibt es auch Tiere, die das gar nicht machen?
Also es gibt ein Tier, das das gar nicht macht und das ist das Faultier. Und das hat auch einen guten Grund. Ein Faultier bewegt sich ja nicht nur langsam, sondern es verdaut auch ausgesprochen langsam.
Also beim Faultier dauert wirklich alles sehr, sehr lange.
Genau.
Ja.
Ein Faultier braucht wirklich tagelang, um all diese Blätter im Magen und im Darm zu zersetzen, die es vorher ja so gemächlich gefuttert hat. Und natürlich entstehen beim Faultier wie bei anderen Tieren auch eben Gase, wie zum Beispiel Methan. Die verlassen jetzt aber beim Faultier nicht den Körper übers Hinterteil, sondern die gelangen über den Darm in den Blutkreislauf und dann letztendlich in die Lunge. Das heißt, die Faultiere können ihre, ich sage es mal, verhinderten Pupse schlicht und einfach ausatmen.
Okay, irgendwie keine so schöne Vorstellung, wenn das Ganze also unbemerkt vorne rauskommt. Naja, nun haben wir schon vorhin kurz über die Geräusche gesprochen, so, also beim Pupsen entstehen. Fehlt noch das etwas unangenehme Thema Geruch. Welche Tierpupse stinken denn am meisten? Wurde das auch untersucht?
Aber selbstverständlich gibt es dazu auch die einschlägige Forschung. Ist natürlich Ansichtssache, aber man hat festgestellt, welches Tier besonders streng pupst. Und da sind sich ganz viele Menschen, die dran geforscht haben, einig. Besonders stinken die Fürze von Nashörnern. Die fressen ja auch viel schwer verdauliches Grünzeug, Blätter, Äste und da entsteht natürlich im Magen jede Menge übelriechende Luft. Und das ist eine Erkenntnis, die ist übrigens nicht nur in der Wissenschaft geblieben. In Großbritannien hat es auch die Brauereiindustrie mitbekommen und hat das Thema in ihren Sprachgebrauch übernommen. Weil die nennen diesen heftigen Schwefelgestank, der entsteht, wenn bei der Hefe, bei der alkoholischen Gärung Schwefelwasserstoff produziert wird, einfach Rhino Fart, also Nashornfurz.
Okay, also das Nashorn können wir, glaube ich, damit sagen, das führt beim Thema Gestank die Rangliste an. Wie ist das denn, was die Häufigkeit betrifft der Blähungen? Wer ist da besonders weit vorne? Also um es ganz konkret zu sagen, wer pupst besonders oft?
Ja, sehr wahrscheinlich auch Nashörner. Also die gehören tatsächlich zu den Vielfurzern im Tierreich, weil die sind wie Pferde oder Elefanten auch sogenannte Enddarmfermentierer. Das heißt, ihre Nahrung wird erst im hinteren Abschnitt ihres Verdauungstrakts, also im Dickdarm, zersetzt. Und das in wirklich riesigen Mengen. Und diese Mengen an Gase, die da entstehen, die müssen ja auch irgendwie raus.
Ja, wat Mut dat Mut, sagt man bei mir in Norddeutschland. Und es gibt,
ja, genau.
Gut, ne? Und es gibt ein Tier, dessen Fürze stand eine ganze Zeit lang sogar mal dick in der Presse. Denn es heißt, wenn dieses Tier pupst, dann ist das schlecht fürs Klima. Was das für ein Tier ist und was an diesem, wie ich finde, ungeheuerlichen Vorwurf dran ist, das klären wir gleich. Aber auch in dieser Ausgabe muss es natürlich eine unserer Rubriken geben. Wir machen eine kurze Pupspause, also wir machen eine kurze Pause vom Thema Pupsen so rum und schauen auf Tiere, von denen es nicht mehr so viele gibt. Mario, du hast mir vor ein paar Tagen schon eine Mail geschickt. Fand ich super, da hast du reingeschrieben. Daniel, freu dich. Ich habe diesmal was ganz Schnuckeliges für dich, für die Rubrik. Denn wir sprechen heute endlich mal wieder über Pandas. Das freut mich wirklich sehr, dass wir diese wunderbaren, flauschigen, schwarz-weißen Bären in der Folge hier haben. Aber der Anlass, der ist gar nicht so lustig, ne?
Nee, es gibt tatsächlich überhaupt nicht viele Tiere, die so vom Aussterben bedroht sind wie der große Panda. Also man schätzt, in freier Wildbahn leben noch so 1800 Tiere, das ist sehr, sehr wenig. Dazu kommen noch etwa 250 Pandas, die in Zoos, in Zuchtstationen leben, vor allem in China, in geringerem Maß natürlich auch in anderen Ländern.
Also das sind dann so rund 2000 Pandas weltweit. Ist echt nicht so viel, aber es gibt doch immer wieder auch Versuche, dass es wieder mehr Pandas gibt, oder?
Ja, die gibt's, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil in der freien Natur, da sind die Bären stark gefährdet, weil ihr Lebensraum, also die Wälder, in denen sie leben, die werden immer weiter zerstört. Und die Nachzucht in Zoos, die gelingt nicht so gut, wie sich das die Artenschützer wünschen, obwohl die sich da wirklich unglaublich bemühen. Und das ist ein Manko, da gibt's gleich mehrere Gründe. Also der Hauptgrund ist, Pandas sind unglaublich sexfaul.
Bitte was?
Ja, Pandas, die fressen einfach lieber, als Sex zu haben. Und das muss man auch verstehen. Pandas ernähren sich ja ausschließlich von Bambus. Bambus ist aber sehr, sehr energiearm. Deshalb ist das Fressen für so einen Panda ein Fulltime-Job. Das heißt, da bleibt dem armen Kerl kaum Zeit für Sex.
Ja, wer kennt es nicht, ne? Und es gibt noch mehr Probleme oder ist das schon alles?
Ja, es gibt noch mehr Probleme. Also die armen Pandamänner, die sind auch noch anatomisch benachteiligt, weil der Penis vom Pandamännchen, der ist ziemlich kurz. Und deshalb ist sehr wichtig, dass das Männchen eine ganz bestimmte Stellung beim Sex einnimmt. Und darauf haben aber die Panda-Damen oft keine Lust. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, die Panda-Weibchen sind nur eine ganz, ganz kurze Zeit im Jahr paarungsbereit.
Das klingt wirklich alles nicht besonders vorteilhaft. Wie lang ist denn diese kurze Zeit?
Das sind gerade mal 1 bis 3 Tage pro Jahr, im Februar bis Mai, in denen das Panda-Weibchen befruchtet werden kann. Aber weil Pandas ja Einzelgänger sind, da treffen sie in dieser wirklich ultra kurzen Periode meistens auf gar kein Männchen.
Ja, das ist richtig stressig, ne? Und jetzt stell dir mal vor, also man würde als Mensch draußen unterwegs sein und als Mann würde man keine Frau sehen oder als Frau keinen Mann sehen oder überhaupt keine anderen Menschen. Das stelle ich mir auch sehr einsam vor. Aber lass uns zurück zur Fortpflanzung der Pandas kommen. Wie geht's denn da weiter?
Da gibt's noch ein Problem, als ob das alles noch nicht genug wäre. Stell dir die Pandas vor, die in Gefangenschaft leben, also ja, zum Beispiel in Zoos. Die haben noch weniger Lust, sich fortzupflanzen, weil egal wie weitläufig ihr Gehege ist, das scheint den Fortpflanzungstrieb von den Pandas ganz massiv zu hemmen.
Ja, man muss sich wundern, dass es überhaupt noch neue Pandas gibt, ja, also dass überhaupt neue Pandas noch gezeugt werden. Ja. Da sind ja so viele Dinge, die genau dann zusammenpassen müssen, dass sie sich wirklich fortpflanzen. Und dann ist es in Gefangenschaft oder so in so speziellen Pandaschutzstationen auch wahrscheinlich noch mal schwieriger. Wir schicken ganz viel Kraft und ganz viele gute Gedanken an alle Forscherinnen und Forscher mal raus, die irgendwie Pandas beim Fortpflanzen unterstützen wollen oder denen Lust machen wollen. Das stelle ich mir sehr nervenaufreibend vor. Und wenn ihr noch mehr über Pandas wissen wollt, empfehle ich euch zum Beispiel unsere Podcast-Folge Wie die Tiere aufs Klo gehen. Gibt's auch hier in der ARD-Audiothek, wenn es eben doch ein bisschen mehr ist als der Pups. Da geht's auch sehr viel um Pandas in dieser Folge. Wird euch gefallen. So, wir gucken wieder auf eine der natürlichsten Sachen der Welt. Wir gucken wieder aufs Pupsen und oft wurde schon behauptet, dass die Pupser und Rülpser vieler Nutztiere echt schlecht fürs Klima wären. Also konkret die Kuh zum Beispiel als Klimakiller der Gase wegen, die die Kuh ausstößt. Biologe Marie Ludwig, ist da was dran?
Da ist sogar eine Menge dran. Also eine Kuh produziert bei der Verdauung ihrer Nahrung ein Gas namens Methan. Und dieses Methan ist ein unglaublich klimaschädliches Gas, viel klimaschädlicher als CO2 und hat deshalb das Potenzial, die Erde sehr, sehr schnell aufzuheizen. Und dieses Methan, das wird größtenteils über den Darm und über das Maul von der Kuh ausgestoßen. Sprich, das heißt, es wird Methan in die Atmosphäre gerülpst oder gefurzt. Und es gibt natürlich auch andere Tiere wie Schweine oder Schafe, die Methan ausstoßen, aber die Kühe, die machen das am meisten.
Ja, und es gibt ja ziemlich viele Rinder, die dieses klimaschädliche Gas ausrülpsen und ausfurzen.
Ja, also die Umweltschutzorganisation WWF sagt, es gibt weltweit ca. 1,6 Milliarden Rinder. Zum größten Teil werden die geschlachtet, sie werden verzehrt danach oder wir nutzen ihre Milch. Das heißt, die Viehwirtschaft produziert weltweit eine ganze Menge Treibhausgase, eben unter anderem auch durch diese rülpsenden und pupsenden Rinder. Und deshalb geraten die Bauern zunehmend unter Zugzwang, einfach ihre Betriebe doch bitteschön klimafreundlicher zu führen.
Hm. Aber wie kann man das denn machen? Also man kann der Kuh ja schlecht sagen, ab heute bitte nicht mehr pupsen und hör mal auf mit dem dauernden Rülpsen bitte.
Also du wirst staunen, es gibt tatsächlich viele verschiedene Lösungsansätze. In Neuseeland zum Beispiel ist der Plan aufgekommen, Kuhfürze und Kuhrülpser zu besteuern.
Darauf muss man auch erstmal kommen. Was steckt da denn hinter?
Also tatsächlich soll in Neuseeland bald eine Steuer auf klimaschädliche Fürze und klimaschädliche Rülpser von Kühen und Schafen erhoben werden, weil Neuseeland beim Klimaschutz einfach bisher richtig versagt hat. Und dass Bauern da sehr viele Kühe und sehr viele Schafe halten, das spielt natürlich eine zentrale Rolle. Das heißt, es soll teurer werden, solche Tiere zu halten. Und die Agrarfirmen, die sollen damit motiviert werden, eben auf klimafreundlichere Produkte umzusteigen. Aber vergangenes Jahr hat es Wahlen in Neuseeland gegeben und die Partei, die jetzt an der Regierung ist, die hat im Wahlkampf klargestellt, diese neue Steuer soll erst ab 2030 kommen. Weil das war natürlich ein Thema, das hat sehr viele Bauern bewegt.
Mhm, klar. Kann man denn da nicht auch, weiß ich nicht, was mit anderem Futter erreichen, dass es dann weniger schädliche Gase gibt oder so? Also, dass die das im Magen anders verarbeiten und dann weniger pupsen und rülpsen oder so?
Ja klar, also da wird auch kräftig geforscht. Ein Unternehmen aus der Schweiz hat zum Beispiel einen Futterzusatz entwickelt, der den Kühen beim Verdauen hilft, sodass sie weniger Methangas produzieren.
Und das ist, also das klingt ja interessant, was ist das für ein Zusatz?
Also das ist sozusagen ein Methangasblocker, der wird gewonnen aus Knoblauch und aus den Schalen von Zitrusfrüchten, also Zitronen zum Beispiel. Und das ist ein natürliches Extrakt, das reduziert im Pansenmagen der Kuh all diese Mikroben, die bei der Gärung vom Futter Methan produzieren. Die Wirkung ist von Kuhrasse zu Kuhrasse ziemlich unterschiedlich. Also der Hersteller sagt, das Methan bei Holstein-Kühen wird um 20% reduziert, bei Jersey-Kühen sogar um 38%. Es gibt aber auch tatsächlich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, um den Methanausstoß der Kühe zu verringern, da ist einfach eine komplett andere Art der Fütterung und eine komplett andere Art der Haltung notwendig.
Okay, also irgendwie eine größere Veränderung. Was soll das genau bedeuten? Also welche Möglichkeiten würde es da geben?
Also ich kann zum Beispiel jetzt hier mal sagen, was Dr. Anita Idel sagt. Das ist eine Tierärztin und sie ist die Lead-Autorin des Weltagrarberichts. Die sagt, bei richtiger Haltung und bei richtiger Fütterung, da ist die Kuh gar kein Klimakiller, sondern sie sagt, die ist sogar ein Klimaschützer. Weil Kühe werden ja in allermeisten Fällen im Stall gehalten. Und dort werden die auf Hochleistung gezüchtet. Also entweder Milch oder Fleisch oder beides. Und das geht natürlich nur mit Hochleistungsfutter. Also im Durchschnitt braucht eine ausgewachsene Kuh zwischen 16 und 20 Kilogramm Futter pro Tag. Mit Gras allein könnten die Rinder gar nicht die Energie aufbringen, solche riesigen Milchmassen und solche Fleischwerte zu erbringen. Das heißt, die Kühe müssen Futtermittel verdauen, für die ihr Verdauungssystem eigentlich gar nicht konstruiert ist, gar nicht gemacht ist. Und die Folge davon ist, sie furzen viel und sie furzen ausdauernd.
Und nur mit Gras als Nahrungsmittel würde das weniger werden schon?
Ja, es gibt eine Studie der Universität Kiel, die zeigt, dass Weidekühe, die eine Mischung aus Klee und heimischen Kräutern gefressen haben, deutlich weniger Methan ausgestoßen haben als eine Vergleichsgruppe im Stall. Klar ist dann allerdings, dass die Kühe bei so einer Haltung und bei so einer Fütterung weniger Milch und weniger Fleisch liefern als diese sogenannten Hochleistungskühe. Aber sie tragen eben auch weniger zur Klimaschädigung bei. Und Weidehaltung hat sogar noch einen weiteren Vorteil. Also wenn die Tiere draußen stehen und das Gras auf der Weide fressen und nicht nur im Stall stehen und ein anderes Futter kriegen.
Okay, was bringt das dann noch?
Wenn die Kuh Gras frisst, dann regt sie damit zum Wachstum an. Das heißt, das Gras bildet Feinwurzeln aus, die können deutlich mehr CO2 speichern als Wälder. Und damit wandelt sich die Kuh zumindest ein bisschen vom Klimakiller zum Klimaretter. Es gibt aber noch andere Ideen, zum Beispiel versuchen Landwirte in Kanada einfach Kühe zu züchten, die weniger rülpsen und die weniger furzen.
Ja, okay, wenn das mal so einfach ist, interessant. Also es gibt verschiedene Lösungsansätze. Ich kann mir aber vorstellen, dass vor allem für, also muss man ja ehrlich sagen, für Landwirtinnen und Landwirte das eine ziemliche Herausforderung ist, dafür zu sorgen, dass die Kühe ein Stück klimafreundlicher werden. Aber ja, wenn wir mal ehrlich sind, eine noch einfachere Lösung wäre eigentlich einfach weniger Kühe und weniger Fleischkonsum zum Beispiel. Ja, großes Thema, große Frage, wie man das hinbekommt. Finde ich aber auch irre, wie man jetzt in diesen Themenbereich kommt, wenn man eigentlich nur schön übers Pupsen sprechen möchte hier bei Wie die Tiere. Eine Sache, die wir bislang bewusst ausgelassen haben in dieser Folge, ist Ja, das Geräusch, das beim Pupsen auch entsteht. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt oder ob wir jetzt doch noch einen Pupser hören, vielleicht in dieser Rubrik hier.
Welches Tier klingt hier?
Denn es geht ja immer hier im Finale einer Folge bei uns auch um ein Tiergeräusch, von dem Mario und ich noch nicht wissen, was es ist. Und Marcel aus dem Bremen 2 Team hat es wie immer mitgebracht. Hallo.
Moin.
Na, weißt du, wie es steht?
Hi, im Marcel.
Punktestand?
Ich habe einen Eindruck davon. Ich glaube, es steht 7-2.
So ist es, ja.
Für Mario, glaube ich.
Aber wir haben doch letztens diesen wunderbaren Vorschlag von dem Hörer bekommen, dass ich künftig doppelte Punkte bekomme. Ich würde sagen, das ist hiermit akzeptiert. Es wäre ja letztes Mal auch fast schon dazu gekommen.
Vielleicht kriegst du auch fünf Punkte für einmal richtig sein. Dann könntest du gleich ziehen in dieser Runde.
Nee, das machen wir nicht. Nein, das wäre zu einfach. Okay, wird es ein Pupsgeräusch?
Du wolltest dich schon mal bereit machen. Nee, ich kann euch.
Ja. Du kannst Entwarnung geben.
Ja, genau, ich kann Entwarnung geben. Es wird kein Furz sein. Aber es wird, wie immer, nicht so ganz einfach.
Okay.
Hören wir doch mal rein.
Mhm. Naja, das ist eine Autoalarmanlage.
Vogel.
Ja, natürlich ist das ein Vogel. Es ist ein Vogel, ne? Wir sind in der Federwelt.
Kein Vogel.
Ja, das habe ich befürchtet.
Das ist aber dafür ein Fisch. Und es hat Schuppen, das Tier.
Nein, es ist ein Affe.
Es ist ein Affe?
Es ist ein Rotkopf, Totenkopfaffe, Dingsbums.
Nee.
Weder das eine noch das andere.
Ein Siamang.
Nee.
Ach, das ist aber blöd.
Es ist ein Affe, der sehr gut, es ist ein Affe, den man schon auch kennt. Es ist nix. Nee.
Der ist ja mit uns.
Gehört zu den besten.
Welches Land?
Gehört zu den besten Springern im Tierreich.
Och, das ist eine Meerkatze. Ist das
ein Gibbon?
Ein Gibbon.
Och, Mann! Mach bald nicht mehr mit. Das ist ja unfassbar. Ach, die Leute haben auch schon Mitleid.
Es tut mir leid. Ich habe extra versucht, jetzt nicht auf die Frage zu antworten von Mario, aus welchem Land, weil ich dachte, das ist für dich schwieriger als für Mario. Was hätte dir geholfen, Daniel? Süß und knuddelig, wollte ich als nächstes sagen.
Ach, der Gibbon, also es ist ja, naja, so ein Dings, das da zwischen den, so ein Affe, der zwischen den Blättern und zwischen den,
ach,
weiß ich nicht,
Bäumen hin und her turnt, ne? Das weiß man eigentlich schon.
Ja, gut. Ja. Ich hatte an diese anderen gedacht, ich hatte an diese Meerkatzen gedacht. Sind das auch Affen eigentlich? Weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Ja,
sind das doch auch, ne? Heißen nur Katzen, aber deswegen kennst du dich damit auch wieder aus.
Aber sie haben auf jeden Fall einen irren Gesang, muss man ja fast sagen.
Ja, also vor allem am Ende
so
dann noch dieses
opernhafter Gesang im Prinzip.
Die könnten sich mit den Heringen zusammentun, die opernhaft furzen können. Da können die vielleicht mal eine gemeinsame Single irgendwie aufnehmen oder so.
Da wird AIDA ganz anders klingen.
Ja, das wäre doch mal was. Also hier, wie die Tiere, der Opern-Podcast für euch in der ARD-Audiothek. Marcel, danke, wir notieren 8-2. Oh Mann, ich hatte mir das alles, als ich mir das ausgedacht hatte, das Spiel vor 4 Jahren, habe ich mir das alles anders vorgestellt. Naja, gut. So, ihr hättet vor einer halben Stunde auch nicht gedacht, liebe Leute, dass ihr so viel Neues lernt heute über pupsende Tiere, oder? Ja, gern geschehen. Ich muss sagen, mein Star dieser Folge war, abgesehen jetzt von diesem sehr schön klingenden Affen, das pupsende Manati, also diese Seekuh. Aber auch mit den Kühen, Mario, mit denen wir uns heute beschäftigt haben, wie die pupsen, habe ich mich noch nie so tiefgehend mit beschäftigt, ehrlicherweise. Wenn ihr da draußen zu dem Thema noch mehr erfahren möchtet, also Kühe und Klimaschutz und Landwirtschaft, dann empfehle ich euch den Podcast 63 Hektar. Das ist der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen, also hier bei mir um die Ecke entstanden, auch in der ARD Audiothek zu hören. Die haben nämlich mal eine ganze Folge gemacht zum Thema Klimawandel und Landwirtschaft. Verlinken wir euch auch in unseren Shownotes. Wie die Tiere ist dann aber in 2 Wochen wieder da. Mario, gib mal eine kleine Vorschau. Haben wir dann auch wieder so sympathische Tiere im Podcast wie Nashörner, Seekühe, Faultiere heute?
Nee, also ich muss dir sagen, leider nein. Eher ein Unsympath, den wir da vorstellen werden. Weil wir werden über dieses Tier sprechen, das uns im Sommer ganz sicher wieder häufiger besuchen wird.
Naja, okay.
Das heißt, wir sprechen über Mücken.
Ich freue mich schon. Aber gut, es ist ja auch irgendwie wichtig, seine Feinde gut zu kennen. Und sie gehören zum Sommer dazu. Ja, also wir lernen die Mücken ein bisschen besser kennen. Wir wollen mal gucken, ob wir sie ein bisschen besser einschätzen können. Ob wir vielleicht sogar Freunde werden? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Glaube ich eher nicht.
Ja. Aber wir werden uns ein wenig mit diesen Insekten beschäftigen, die euch alle auch wahrscheinlich begegnen werden in den nächsten Monaten. Wie die Tiere also. In 2 Wochen wieder mit einem Mücken-Special an dieser Stelle. Mario, ich wünsche dir bis dahin ein mückenfreies Schlafzimmer und eine gute Zeit auch an euch da draußen.
Das wünsche ich euch auch.
Tschüss.